Ich begrüße im Radio Klassik Stephansdom-Studio den Schriftsteller und Erzähler Michael Kühlmeier. Danke fürs Kommen. Herr Kühlmeier, was sind denn ehrenwerte Affen?
Es ist in erster Linie eine Wortkombination, die ungewohnt ist, weil das Wort ehrenwert ist ja für sich genommen ein Lob eines Menschen. Seit Shakespeares Drama Julius Caesar, wo Antonius in seiner Rede immer vom Ehrenwerten, er ist ein ehrenwerter Herr, spricht, seitdem ist es abwertend. Und ich habe die Kombination halt, fand ich schön, zusammen, dass das Wort eine Ehrenrettung gewinnt, indem es den Affen zugeeignet wird.
Ich habe es deswegen gefragt, das ist eines Ihrer neuen Bücher, das Titel Ehrenwerte Affen, Märchen und Sagen von Mensch und Tier, erschienen bei Benevento. Da sind wir schon beim Thema. Sie werden sehr stark in Verbindung gebracht mit Märchen und Sagen, haben darüber viel geschrieben. Sie haben sich auch mit den Altertumssagen intensivst auseinandergesetzt. Was ist das Faszinosum daran für Sie?
Ja, zunächst einmal glaube ich, ein Schriftsteller, der kein Interesse an Märchen hat, ist wie so wie ein Schreiner, der sagt, Holz interessiert mich nicht. Ich habe in den Märchen immer so eine Urform des Erzählens gesehen. Wie soll ich sagen, die Primzahl der Literatur, die auch natürlich verwendet wurde für alle fremden Zwecken. Jeder, der irgendeine Ideologie oder eine Meinung unter die Leute bringen will, bedient sich des Märchens. Ich bin da ganz anderer Meinung. Ich glaube, dass die Märchen keine Moral haben, also keine Aussage am Schluss haben. Das ist dann ihnen aufgepfropft worden. Begonnen haben es damit eigentlich die von mir hochverehrten Brüder Grimm, den Märchen dann irgendwie so einen Sinn zu geben. Ich glaube, dass die Märchen selbst sind von vornherein einfach nur schöne Gebilde, die durch und durch rätselhaft sind wie die Träume. Sigmund Freud hat ja auch sehr viel von den Märchen gehalten, weil er glaubt hat, das ist ein Zugang zum Unbewussten. Aber ich glaube, man sollte sie in ihrer rätselhaften Schönheit belassen und nicht versuchen, sie zu deuten, weil die Deutung ist etwas, was man von außen heranträgt. Und gleichzeitig, weil Sie die Sagen auch ansprechen und die Mythen. Wir sind in Europa in einer Situation schon seit langem, wo wir so etwas wie eine europäische Identität suchen. Die wird erschwert dadurch, weil wir eine ungeheuer lange Geschichte haben. Die lange Geschichte erleichtert uns das nicht, sondern erschwert uns das. Das ist für die Amerikaner leichter. Die europäische Geschichte meines Erachtens beruht auf großen Erzählungen, großen Teilen der Erzählung. Da ist einmal die griechische Mythologie, die ja die Römer dann übernommen haben. Auf der anderen Seite die Bibel und das ganze Christentum mit den Erzählungen da. Und als drittes sind es meines Erachtens die ungeheure Masse an Volksmärchen. Und wenn wir eine Identität gewinnen wollen aus der Seele heraus, nicht nur aus dem Rationalen, dann ist es vielleicht ein Angebot, sich die Mythen, die Sagen und die Märchen in der europäischen Tradition anzusehen.
Die Märchen sind ja etwas, das wir uns im Leben eigentlich als erstes mitnehmen, was Literatur anlangt. Unsere Eltern lesen uns die vor dem Einschlafen. Das heißt, die sind sehr prägend.
Das waren sie immer, und dass die Märchenliteratur für Kinder geworden sind, ist eigentlich erst später. Die Grimms, die das gesammelt haben in ihrer Jugend übrigens, also da waren sie Anfang 20, haben sie mit den Märchensammeln begonnen, die haben ihre Sammlung Kinder- und Hausmärchen genannt und haben damit die Märchen eigentlich in eine Ecke gestellt, nämlich in die Ecke der Kinderliteratur. Und dem folgend hat man die Märchen dann unter diesem Aspekt gesehen. Ursprünglich war das gar nicht der Fall. Und man kann es ja, es gibt immer wieder Diskussionen, hat es gegeben, Märchen sind so grausam und so grauenhaft, kann man die den Kindern zumuten? Erstens mal finde ich, man kann sie ihnen zumuten. Und zweitens ist es auch ein Indiz dafür, dass die ursprünglich gar nicht für Kinder gedacht waren. Sie müssen sich das vorstellen, in einer Zeit, in der es kein elektrisches Licht gegeben hat, sondern nur Kerzen. Und bei den einfachen Leuten halt wenig Kerzen. Das heißt, sobald die Sonne untergegangen war, war ein geheimnisvolles und unheimliches Licht da, überall. Auf der Straße war gar kein Licht, zum Teil erst später in den Städten, wo die Laternen erfunden worden sind. Am Land war es wirklich zappenduster. Es war so, also bei Neumond, so, wenn der Himmel bedeckt war und keine Sterne waren, war das so dunkel, dass sie den Weg nicht gefunden haben, buchstäblich. Und zu Hause war halt eine Kerze da gestanden und in den Winkeln war es dunkel. Und der Mensch, dem war die Dunkelheit immer unheimlich. Jetzt, warum erzählt man? Warum hat man erzählt? Man hat natürlich erzählt, um die Zeit zu vertreiben, sich. In den Wintermonaten hat der Bauer recht wenig zu tun gehabt, nicht? Und dann hat man das mit erzählen und auch, um das Unheimliche heimlich zu machen. Im Wort unheimlich steckte das Heimliche drin, das Heim. Das Unheimliche ist ja auch, wie Sigmund Freud gesehen hat, nicht das Fremde, sondern das ist das Eigene, das, also im Zimmer. Was ist im Winkel in der Nacht, wo der Schatten ist, wo ich nicht hinsehe? Und gleichzeitig ähnelt dann die Stube bei Nacht dem Inneren des Menschen. Direkt vor dir am Tisch ist es hell, weil dort die Kerze steht. Aber der größte Teil liegt im Dunkeln und dort wohnen die Dämonen, dort wohnen die Geister, dort wohnt das Unheimliche. Was der Sigmund Freud und die Psychoanalyse später gemacht hat, die Erforschung der Seele, auch was die Beichte schon macht, dass der Beichtstuhl abgedunkelt ist, ist kein Zufall meines Erachtens, weil die Dunkelheit animiert uns ähnlich wie der Rausch, animiert uns dazu, tief zu schauen und die werden wir nicht abgelenkt vom hellen Tag, von der Oberfläche, sondern schauen wir in uns hinein. Und diese Märchen hatten auch die Funktion, Verdrängtes in ein Bild zu fassen. Also wenn man hergeht, und es ist ja gemacht worden, die Märchenforschung ist ja wirklich großartig und hat viel geleistet. Ein großer Teil der Märchen sind Märchen, die kreisen um Übergriffe. In irgendeiner Form um Übergriffe. Die wurden dann teilweise verharmlost. Also die Brüder Grimm, ich sage das nochmal, die ich über alles schätze, und den Jakob, das ist der Einzige im Beginn des 19. Jahrhunderts, der auf Augenhöhe mit Goethe steht. Aber die Brüder Grimm haben die Märchen zum Teil brutalisiert und zum Teil entsexualisiert. Das heißt, was in den Grimmschen Märchen jetzt die böse Stiefmutter ist, war ursprünglich in den erzählten Märchen durchaus die Mutter. Wenn der Teufel auftritt, dann war das früher oft der Vater. Also Übergriffe innerhalb der Familie ist etwas, was verdrängt wird und was dann aus in den dunklen Nächten wieder hervorkommt. Und so gibt es etliche Motive, die psychoanalytisch, wenn wir sie deuten, auf Verdrängung hinweisen. Und das Märchen gibt der schreienden Seele, sage ich, die verdrängt hat eine Möglichkeit, in eine andere, in eine erträgliche Form das zu kleiden.
Jetzt wollen wir natürlich hoffen, dass eben diese Zeiten andere sind, als die Sie da jetzt angesprochen haben. Und Ihnen ist es ja auch wichtig gewesen, mit dem Märchen, aber natürlich auch mit dem Sagen, die sozusagen auch in unser Zeitalter hineinzuholen, auch Erwachsene dafür wieder zu begeistern, weil wir vielleicht vom Früher hier eben nicht so gute Erlebnisse mitgenommen haben, wie Sie es erzählt haben.
Zum Teil so, um sie zu verarbeiten, das würde ich eher den Märchen zuschreiben, ähnlich wie der Sigmund Freud hat die aus den Träumen heraus die Verdrängungen gelesen. Und die Märchen sind dem Traum sehr verwandt. Bei den Mythen und bei den Sagen ist es was anderes, glaube ich. Deshalb sage ich diese drei narrativen Säulen des Abendlandes, die Mythen und Sagen, die Märchen und auf der anderen Seite liegt diese ganze biblische und christliche Tradition. Da können wir noch darauf zurückkommen. Bei den Sagen, Sie müssen sich überlegen, als die griechischen Sagen, was heißt erfunden worden sind, aber als diese unfassbar große Sagenwelt entstanden ist, es ist so viel, Sie können sich das nicht vorstellen, was für ein unfassbar erzählsüchtiges Volk das war. Was für einen Grund hatte das? Auch so ein, wie man bei den Märchen beschrieben, aber noch einen anderen. Das ist meine Vermutung. Es gab zu dieser Zeit keine verbindliche Rechtsprechung. Es gab es nicht. Wenn Ihnen etwas zugestoßen ist oder wenn Sie etwas getan haben, Dann gab es kein Gesetzbuch, wo man nachgeschaut hat, ist es ein Verbrechen, ist es keines, wie können sie Wiedergutmachung kriegen und so weiter. Sondern die einzige Möglichkeit, die sie hatten, war zu sagen, was mir jetzt zugestoßen ist, ach ja, das ist ja dem Theseus damals auch zugestoßen. Das heißt, diese Sagen sind ein Riesenkatalog an Präzedenzfällen. Und mit diesen Präzedenzfällen hat sich der Mensch ein Netz geschaffen, wo er durch die Welt durchkommt. In dem Augenblick, wo es eine verbindliche Rechtsprechung gibt, ist das nicht mehr so entscheidend. Dann werden die Sagen, kann man sagen, zu unterhaltsamen Geschichten und alles Mögliche. Aber der Ursprung ist, glaube ich, so irgendetwas.
Vor allem Sisyphos ist ein gutes Beispiel für uns im Alltag oft.
Ja, ja. Eben in dem Augenblick nachher später werden, also die Präzedenzfälle bleibt natürlich das. Und deshalb, ich meine, ich sage jetzt, ich weiß nicht, wie oft ich jetzt den Namen Freud schon gesagt habe, aber der hat sich natürlich bedient an der griechischen Mythologie. Der Freud bringt einen schönen Traum, eine Traumdeutung, da sagt er, eine Patientin war bei ihm, die mehrere Mal das Gleiche geträumt hat. Das ist immer ein Indiz dafür, dass da eine Neurose zugrunde liegt. Und zwar hat sie geträumt, dass ein großer roter Turm vor ihr steht, bedrohlich, und sie verschlingen will. Jetzt Freud kennend, würde man sagen, das ist der Phallus, war es aber nicht. Sondern eine ganz simple Geschichte. Das, als Kind ist die Mutter mit dem Kind ins Bett gegangen, am Abend, also wenn man es so tut, und dann ist die Mutter eingeschlafen. Ich kann mich erinnern, war bei uns regelmäßig der Fall. Und dann kam der Vater mit dem roten Hausmantel und hat ganz sorgfältig das Kind aus dem Bett der Mutter rausgenommen und hat es ins Kinderbett gelegt, ganz liebevoll. Für sie war das die Abtrennung vom Guten. Das war die Neurose, da hat sie davon geträumt.
Kommen wir vielleicht immer auf diese biblische Tradition zu sprechen. Da ist natürlich das Alte Testament ein großer Fundus für Auslegungen, für Weiterführungen, für Ideen literarischer Natur, Michael Kühlmeier.
Da kann man sich Widerspruch ernten, wenn man sagt, das ist die hebräische Mythologie. Da wird man sich dagegen wehren, wird sagen, na, das ist keine Mythologie, das ist Religion und so weiter. Aber ich glaube, das ist ein akademischer Streit. Das Alte Testament liefert uns unglaublich viele Geschichten, wo sich die Literatur durch das ganze Abendland hindurch bedient hat, natürlich ähnlich sich bedient hat wie bei der griechischen Mythologie. Also ich erinnere jetzt als ein großes Beispiel Thomas Mann, Josef und seine Brüder. 4 dicke Romane, 2.500 Seiten. Wunderbares Buch. Ich beneide jeden, der es noch nicht gelesen hat. Der hat dieses Vergnügen noch vor sich. Also dort sind auch ganz viele Geschichten geliefert, die natürlich auch für uns Vorbildcharakter hat. Vorbildcharakter in dem Sinne, dass man sagt, ah ja, das kenne ich. Also Josef zum Beispiel, Josef und seine Brüder, da gibt es einen in der Familie, der überstrahlt alle. Der hat Charme. Kein Mensch weiß, woher Charme kommt. Man hat ihn oder man hat ihn nicht. Das ist ein Gottesgeschenk, der natürlich zu Neid anregt. Und dann haben wir diese Geschichte da und sehen, wohin kann das führen? Und so gibt es natürlich unzählige solche Geschichten im Alten Testament.
So ein Gespräch mit dem Schriftsteller und Erzähler Michael Kühlmeier. Und bei Zweiterem kommen wir ein wenig in die Gegenwart. Es wird immer oft debattiert und erwähnt, wenn es um politische Themen geht. Man braucht eine Erzählung, ein Narrativ. Wie sieht denn ein Erzähler diesen Ansatz?
Ich finde das Wort Narrativ finde ich so ein Modewort natürlich, das dann auch immer wieder gebraucht wird. Aber ich glaube, ist natürlich was Wahres dran. Wenn ich sage, ich möchte mich mit irgendetwas identifizieren, also ich brauche eine Identität, auch das Wort ist inzwischen angepasst meines Erachtens, aber du musst mal so, als ob es nicht wäre. Ja? Jeder braucht es. Was heißt Identität? Identität heißt, ich brauche, und das braucht jeder, sogar der einsamste Eremit, ich brauche irgendetwas, wo ich mein Ich in einem Wir verankern kann. Ich bin einfach, ob ich das will oder nicht, ich bin auch ein soziales Wesen. In einem sozialen Gefüge einen Platz zu finden, welchen Platz habe ich da? Mit welchen Menschen stimme ich bei welchen Themen überein? So kann ich es zum Beispiel sagen. Das läuft permanent in uns ab. Dessen sind wir gar nicht bewusst. Ich lerne Sie kennen, Sie sitzen mir gegenüber im Laufe des Gesprächs, am Ende des Gesprächs wird mich meine Frau fragen, und wie war er, was ist es für ein Typ? Und ich werde eine Beurteilung abgeben. Und die Beurteilung heißt, ich werde Sie einordnen in den Kreis der Sozietät, in dem ich mich befinde. Das ist ganz klar. Ob ich mir dessen bewusst bin oder nicht, ist vollkommen egal. Es wird natürlich schwierig, einem Land eine Identität zu geben. Dann fragt man sich, worauf einigen wir uns in Österreich? Als erstes müssen wir uns dann einmal fragen, warum will ich mich überhaupt in Österreich in diesem Gebilde auf irgendetwas einigen? Also da sind wir jetzt beim Begriff Nation, Vaterland, Heimat. Es geht ja um Identität, es geht ja darum, welcher gesellschaftlichen Gruppe fühle ich mich zugehörig. Und Heimat ist irgendetwas ganz Nahes. Also ich habe überhaupt keine Heimatgefühle gegenüber Burgenland, obwohl ich Burgenland sehr schätze und liebe, aber ich habe keine Heimatgefühle. Das ist von Vorarlberg weiter weg als Paris. Das ist Luftlinie weiter weg als Paris und so weit wie Korsika. Schwierig wird es beim Begriff Vaterland. Das ist meines Erachtens ein ideologischer Begriff, ein politisch-ideologischer und teilweise ein Kampfbegriff. Hier geschieht nämlich etwas Hinterfotziges, würde der Tiroler sagen. Ich nehme einen Begriff, der hochemotional ist, wie Vater. Vater ist ein sehr aufgeladener, für manche negativ, im Grunde genommen in den meisten Fällen aber positiv. Ein positiv aufgeladener Begriff. Und den setze ich vor einen anderen Begriff, vor den Begriff Land. Land ist eigentlich neutral. In dem Augenblick ist dieses Land nicht mehr emotional, nicht mehr neutral. Weil ich nehme die positiven Seiten des Wortes Vater, hänge ich an das Wort Land, wie Muttersprache. Plötzlich wird aus dem Vaterland identisch mit der Nation. Obwohl die Nation, das weiß jeder, ein historisch, politisch gemachtes Gebilde ist. Die Nation Österreich hat vor 100 Jahren anders oder vor 200 Jahren anders ausgesehen wie heute, und in 200 Jahren kann sein, dass sie wieder anders aussieht. Das heißt, das ist ein politisch, historisch gebildetes, künstliche Sache. Das ist aber ein Verkehrstafel auch. Trotzdem wird niemand erwarten, dass ich vor der Verkehrstafel stehe und eine Hymne singe. Und das ist gefährlich.
Michael Köhlmeier, es gibt eine andere Begrifflichkeit, die vielleicht positiver konnotierbar ist. Der Begriff Freundschaft. Ihnen ist es gelungen, mit etlichen aus Ihrer jüngeren Lebenszeit, wenn ich das uncharmant sagen kann, die Freundschaft zu bewahren. Mit Reinhold Pilgeri oder eben auch mit Robert Dornhelm, wo jetzt ein neues Buch herausgekommen ist. Wie gelingt es, Freundschaften über Jahrzehnte zu pflegen?
Das ist eine sehr gute Frage und ich finde auch, dass es eine sehr wichtige Frage ist. Es stellt sich dann mit Ernüchterung fest, dass Freundschaft unter Umständen ein stabileres Empfinden ist als Liebe. Bei der Liebe kommen so viele andere Sachen mit hinein, jedenfalls so, wie wir erzogen sind, in unserer Ding. Also, ich habe das Wort Liebe, ich habe das Wort Verliebtheit. Eine Liebe, in der keine Spur mehr von Verliebtheit ist, das will man ja auch nicht haben. In der Verliebtheit, sagt man, ist die Liebe sozusagen im embryonalen Zustand, da wird zuerst irgendwas etwas draus. Die Liebe streift oft ganz nah an der Eifersucht an, wenn man liebt. Wie oft wir davon hören, dass eifersüchtige Männer ihre Frau etwas antun, schlagen oder töten. Warum? Weil es in Besitz ist. Einen Freund empfinde ich von vornherein nicht als meinen Besitz. Und bei einem Freund ist man natürlich auch eifersüchtig, aber die Eifersucht bei einem Freund ist anders, ist auch milder, meines Erachtens, als in der Liebe. Das heißt, die Freundschaft muss, die Krisen der Freundschaft sind nicht so giftig unter Umständen wie die Krisen einer Liebe. Deshalb können sie ja vielleicht auch leichter überwunden werden, die Freundschaft. In der Liebe kommt es zum Verstummen, oft. In der Freundschaft selten. In der Freundschaft wirft man sich was an den Kopf und dann streitet man. Das wieder. In der Liebe, die Liebe ist so ein filigranes Gebilde, so gefährdet von allem Möglichen außen herum. Und ich bin sogar der Meinung, wenn ich vorhin gesagt habe, aus dem Verliebtheit, die Verliebtheit ist das embryonale Stadium der Liebe, der wächst dann die Liebe heraus. Ich finde, eine wirklich große Liebe muss auch den Aspekt der Freundschaft enthalten. Wenn es das nicht ist, dann ist sie gefährdet. Die Freundschaft ist der Zement auch in einer Liebe. Und ich finde, man sollte darauf achten, dass man in der Liebe die Freundschaft pflegt.
Wie ist Ihnen das persönlich gelungen in der Ehe mit Monika Helfer, die auch Autorin ist, diese Liebe und Freundschaft zu bewahren?
Ich muss dazu sagen, wir haben uns kennengelernt, da waren wir keine 17, 20 oder so. Monika hat schon eine Ehe hinter sich gehabt, hat zwei Kinder gehabt. Ich habe keine Ehe hinter mir gehabt, aber ich war in einer eheähnlichen Verbindung mit einer Frau, die ebenfalls zwei Kinder hatte. Das heißt, so blinde Jungspunds waren wir nicht mehr. Aber wir haben uns von vornherein auch darüber geredet. Erstens mal waren wir uns immer klar, dass das Reden eine ganz wichtige Sache ist. Und ich bin stolz darauf, ich habe manchmal zu Monika gesagt, wir haben irgendwann ein Gespräch begonnen und das haben wir bis heute nicht beendet. Das ist immer im Fluss. Ich finde, das ist eine sehr wichtige Angelegenheit. Wir haben unsere Ehe und unsere Liebe sehr oft reflektiert und haben darüber gesprochen. Es gab natürlich, wie soll es keine Krisen gegeben haben, hat es immer gegeben, Krisen auch von innen, aber auch Krisen von außen. Also die größte Herausforderung an unsere Ehe war, als unsere Tochter gestorben ist. Und wir haben damals mit etlichen Paaren Kontakt gehabt. Das ergibt sich so. Also dann kommt jemand zu dir und sagt, mir ging es übrigens ähnlich. Und dann will man natürlich wissen, also wie in der Mythologie, wie habt ihr es gemacht? Es sind wirklich viele Ehen zerbrochen und sowas. Und ich kann das gut verstehen. Es war am Anfang bei uns so, wir waren in einer Situation, wo wir nicht kannten, was auf uns zukommt. Wir kannten das nicht. Wir hatten niemanden, der uns sagen könnte, pass auf, so und so passiert ist. Wir kannten das nicht. Wir haben ein Jahr lang keine Musik hören können. Wir haben ein Jahr lang kein Fernsehen schauen können. Und wir haben uns in den ersten Wochen nicht anschauen können. Weil wir gewusst haben, ich kann es gar nicht davon erzählen, weil ich weiß, ich schaue die Monika ins Gesicht, das ertrage ich nicht. Ich trage ihren Schmerz nicht und ich ertrage meinen nicht, der sich in ihrem Gesicht spiegelt. Und wenn man das fahren lässt und nicht sagt, so jetzt, das müssen wir jetzt bearbeiten, dann ist eine große Gefahr.
Heilt die Zeit die Wunden?
Nein. Die Wunden, die werden zu Narben. Aber dass die Narben verschwinden, natürlich nicht. Natürlich nicht. Das Leben, seitdem unsere Tochter gestorben ist, ein völlig anderes. Ist natürlich nicht.
Natürlich, je älter man wird, desto mehr muss man mit Verlusten leben. Wie gehen Sie damit um?
Ich glaube, am besten kann man damit umgehen, indem man sagt, die kleinen Verluste, alle Verluste sind klein im Vergleich zum Großen und der Große ist der Tod. Wobei nicht einmal der eigene, sondern der Tod, die Vorstellung des Todes eines geliebten Menschen. Und ich kann nicht sagen, dass wir diesbezüglich schon trainiert sind, aber es ist zumindest so, diese Situation kennen wir. Die kennen wir. Schwierig ist etwas, wenn du in eine Situation gerätst, wo du das Gefühl hast, du bist der erste Mensch oder wo du es nicht kennst. Ja, irgendwie. Und was den Tod betrifft, da gibt es keine Ratschläge.
Verstehen Sie, dass der Glaube für Menschen da helfen kann?
Ja, natürlich. Ich habe eine sehr gläubige Mutter gehabt, an die ich mich nur erinnere als gehbehindert, die also entweder auf Krücken mit Stützapparat oder später im Rollstuhl war, weil sie bei der Geburt ihres letzten Kindes, das nach der Geburt dann gestorben ist, linksseitig gelähmt war. Ja. Und sie war jemand, der also leidenschaftliche Geherin, die nach dem Krieg von München nach Vorarlberg, um ihren Mann zu suchen, zu Fuß gegangen ist, die sich vorgenommen hat, irgendwann einmal nach Rom zum Papst zu Fuß zu gehen und dann für so eine leidenschaftliche Geherin plötzlich nicht gehen zu können, das war sehr bitter. Und für sie, würde ich sagen, noch vor ihrer Ehe, noch vor ihrer Familie, war die Hauptstütze der Glaube.
Michael Köhlmeier, ich sage danke für das Gespräch, wo wir ein wenig Einblick genommen haben in verschiedene Themen und wünsche Ihnen alles Gute.
Dankeschön.